Heute berichten wir übrigens aus dem ehemaligen Deutschen Reich.
Ja, das hat er wirklich gesagt, der Herr Seibert. Wenn Ihre Selbstdiagnose zutrifft, dann haben Sie einfach ein Resting Bitch Face. Mein Kollege hier, Benjamin Golme, ist so ein demokratischer Pitbull. Hatten wir vorhin erwähnt. Der lässt sich da überhaupt nichts gefallen, egal ob er getroffen ist oder nicht.
In meiner Demokratie dürfen Menschen demonstrieren. Da gibt es auch kein Ansammlungsverbot. Und jetzt kommst, halten Sie sich fest, Herr Seibert. In meiner Demokratie dürfen Menschen in München auf einer Bank ein Buch lesen.
Nein.
Da sind wir mal wieder beim Zahnarzt. Du hast diesen Witz schon vor so langer Zeit gemacht. Wenn der Zahnarzt impfen darf, Entschuldigung, Arzt, war das die Betäubung? Nein, das war die Impfung. Und wenn wir doch sowieso...
Aber ich bin trotzdem halbseitig gelähmt.
Unter uns, was unterstellen Sie uns hier eigentlich?
Basta, Berlin. Ich meine, wir müssen die Kirche doch mal im Dorf lassen.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Der alternativlose Podcast.
Es ist Donnerstag, der 16. Dezember 2021. Hier ist die Schnapsfolge 111. Mein Name ist Benjamin Golme, zum Wohl.
Mein Name ist Marcel Joppa. Willkommen bei Basta Berlin, dem alternativlosen Podcast. Ja, die Regierungen kommen und gehen, die Jahre kommen und gehen. Basta Berlin bleibt. Und wir werden ja immer wieder gefragt, warum seid ihr eigentlich noch nicht gelöscht hier, also wie so viele andere. Könnte daran liegen, dass wir immer eine ordentliche Portion Satire mit einfließen lassen und außerdem wollen wir uns nicht zu 100% festlegen.
Man soll ja nicht sagen, wir schaffen das. Das soll man ja nicht sagen. Aber wenn ich ganz ehrlich sein soll, ich glaube nicht nur, sondern ich weiß, dass wir das schaffen werden.
Hat er das wirklich gesagt? Das hat er doch jetzt nicht wirklich gesagt. Also ich würde fast behaupten, damit qualifiziert er sich schon fast für den Vorspann von Basta Berlin. Dürfen da auch ehemalige Gesundheitsminister rein? Wie lange müssen wir warten?
Ja.
Meine Nase. Also nochmal zur Erwähnung. Ja, heute ist also die Schnapsfolge 111. Das bedeutet bei jedem Lauterbach einen kurzen für Sie.
Oha, das könnte viel werden.
Heute geht's aber auch mal wieder ein bisschen kritisch mit ihm ins Gericht, unserem Karlchen Lauterbach. Es geht auch um Omikron und um die Gefahr für Kinder und eine mögliche Fehleinschätzung des Bundesgesundheitsministers.
Außerdem wollen wir heute auf Menschen schauen mit chronisch versteinerten Gesichtsmuskeln. Und wir nehmen das zum Anlass, unseren ehemaligen Regierungssprecher Steffen Seibert noch mal gebührend zu verabschieden. Da ist noch nicht jedes Wort unsererseits gefallen. Außerdem haben wir wieder sehr viel gelesen und Videos geschaut und das war auch nicht immer Spaß.
Spaßig soll es aber zugegangen sein beim 40. Geburtstag von Marcel Joppa.
Was?
Also wir haben telefoniert, das klang nach Spaß. Ich konnte mich kaum daran erinnern, dass wir das getan haben.
Ich fühle mich auf jeden Fall schon sehr deutlich älter jetzt, weil mir ist heute Morgen sogar eine Krone im Büro aus dem Zahn gefallen. Ich glaube, mein Körper fällt jetzt einfach in sich zusammen.
Ja, es ist auch schon die zweite, seitdem wir uns hier...
Das stimmt.
Ja.
Was denn da los?
Fällt auseinander, der Herr Joppa.
Kennen Sie einen guten Zahnarzt? Nein.
Ich schon. Zu dem muss ich übrigens heute. Und der setzt mir eine Beißschiene ein, damit ich nicht knirsche. Obwohl ich gar nicht wusste, dass ich knirsche.
Das finde ich sehr gut, wenn du das auch während der Sendung mal machst.
Knirschen? Sag einfach nochmal Seibert. Der demokratische Pitbull Benjamin Golme ist angetreten.
Warten Sie mal ab. Wir starten aber mit Zuschauerpost wieder. Unsere Adresse bastaberlin@snanews.de. Und zunächst noch einmal ganz, ganz lieben Dank auch für die Pakete, die uns erreicht haben. Wahnsinn. An Sanela aus der Pfalz. Ganz liebe Grüße an M.C. aus Nürnberg. Und wir haben auch schon eins von Monika bekommen.
M.C. aus Nürnberg, ist aber nicht Markus Söder.
Markus Söder, genau. Und von Monika, wir haben uns einfach überlegt, das packen wir in unserer Weihnachtssendung aus, damit es da auch eine kleine Bescherung gibt. Aber wirklich, was die Leute sich da einfallen lassen, wir haben einfach die besten Fans der Welt. So, Punkt.
Feststellung. Was drin war in den Paketen, das weiß der ein oder andere von Ihnen ja auch schon, wenn Sie in unserer Telegram-Gruppe sind. Mhm. Basta Berlin lautet der verschwörungstheoretische Code. Kommen auch Sie in dieses Netzwerk Telegram, wo sich die radikalsten und verrücktesten treffen, unter anderem das Bundesgesundheitsministerium.
Ja, exakt. Und ja, ansonsten ist das sowieso immer gut, in dieser Gruppe zu sein. Einfach zum Connecten und so.
Sie können uns natürlich auch schreiben. E-Mail-Adresse war eingeblendet und das hat der Marc getan. Er schreibt uns, lieber Marcel, lieber Benjamin.
Das sind wir.
Warum sprecht ihr ewig über 90-70% Ungeimpfte auf Intensivstationen, statt darüber zu informieren, wann man als ungeimpft gilt? Hm. Ich lege euch mal eine Grafik bei.
Und zu sehen ist da die sogenannte Impf-Abo-Falle. Da kann man dann so Stück für Stück betreffend mit dem Finger dann entlang gehen und sehen, ob man denn dann so als geimpft oder ungeimpft gilt.
Hier mal ein Beispiel. Wir starten bei Sie sind geimpft oder genesen. Und dann nehmen wir mal Ja, genesen von Corona. Ja. Sind mehr als 6 Monate vergangen? Ja. Also ungeimpft.
Ja. Oder ein weiteres Beispiel. Sie sind geimpft oder genesen. Da nehmen wir jetzt mal Ja, geimpft. Gegen Corona? Ja. Mehr als einmal? Nein. Ha. Also ungeimpft.
Ebenso gilt man natürlich als ungeimpft, wenn man mit einem Impfstoff geimpft ist, der in der Europäischen Union nicht zugelassen ist, wie zum Beispiel der Sputnik-Impfstoff. Ein Fehler hatte sich aber in dieser Grafik eingeschlichen, der hartnäckig weiterverbreitet wird. Und Herr Joppa möchte dazu nochmal eine Richtigstellung verlesen.
Wir haben dazu ja auch schon mal berichtet. Es geht um die Kreuzimpfung. Also wer kreuzgeimpft ist mit in der EU zugelassenen Impfstoffen, beispielsweise erste Impfung Astra, zweite Impfung BioNTech, gilt auch offiziell als geimpft für 6 Monate bis zum Booster.
Genau, richtig. Wer weiß, wer als nächstes ins Team der Ungeimpften einsteigen darf. Und im kommenden Jahr könnte dann bereits als ungeimpft gelten, wer keinen neuen und angepassten Impfstoff bekommen hat.
Ja, das kann wahrscheinlich.
Wir haben es ja heute ausgerechnet. Also stellen Sie sich vor, Sie sind im Juli 2020 erst geimpft worden. Dann werden Sie im August 2021 zweitgeimpft. Dann können Sie sich jetzt auf jeden Fall spätestens schon boostern lassen. Und dann kriegen Sie den neuartigen Impfstoff im April nächsten Jahres gegen Omikron. Das sind ja schon 4 Impfungen innerhalb von 12 Monaten. So habe ich das eigentlich nicht verstanden mit der Impfung. Ich habe übrigens jetzt schon gehört, manchmal nennt man es schon nicht mehr Impfung, sondern Corona-Prophylaxe.
Ja, oder eben das Impfabo. Das haben Sie einmal abgeschlossen und dann bleiben Sie doch am Ball, weil es so schön ist.
Da sind wir mal wieder beim Zahnarzt. Du hast diesen Witz schon vor so langer Zeit gemacht. Wenn der Zahnarzt impfen darf, Entschuldigung, Arzt, war das die Betäubung? Nein, das war die Impfung. Und wenn wir doch sowieso.
Aber ich bin trotzdem halbseitig gelähmt. Entschuldigung. Nun ja.
Ja, aber wenn man sowieso alle 6 Monate, wie ich zum Beispiel, zur Prophylaxe beim Zahnarzt geht, dann kann man doch die Corona-Prophylaxe gleich mitnehmen.
Ja, das wäre doch eigentlich ganz schön. Wir haben noch eine E-Mail von Karl-Heinz reinbekommen. Die fand ich auch ganz schön. Der hat uns ein paar Gedanken einfach mal mitgeteilt. Also 2 an der Zahl. Und das eine bezieht sich auch auf die vergangene Sendung. Da haben wir Ihnen ja diese Impfkampagne von 150 verschiedenen Firmen vorgestellt am Ende. Was haben wir geschreddert, soweit ich weiß. Und unter anderem auch die Einblendung von Red Bull. Ein Wort von mir noch vorweg. Wir haben das auf der Seite von Red Bull tatsächlich nicht gefunden. Also vielleicht handelt es sich auch um einen nett gemachten Fake seitens Twitter.
Impfen verleiht Flüge.
Genau, aber nichtsdestotrotz schreibt Karl-Heinz, wie Benjamin ja sagte, Engel sind Tote. Vielleicht hat Red Bull ja ganz bewusst daran teilgenommen. Nicht nur zum Imagegewinn. Red Bull ist ja für auffallendes Marketing bekannt und derzeit auch als kritische Stimme. Also könnte natürlich sein. Vielleicht entdecken Sie das auf der Red Bull-Seite, dann gerne eine E-Mail an uns. Den zweiten Gedanken fand ich aber auch sehr schön. Da ging es um dich und um Spiegel Online. Du zitierst ja ganz gerne Spiegel Online, da sagt Karl-Heinz, das ist ja auch okay. Wäre aber jedes Mal nicht der Hinweis angebracht, der Spiegel wird ganz oder teilweise durch die Bill und Melinda Gates Stiftung finanziert. Bei SNA, RT, da gibt es ja auch überall die Hinweise. Ja, schöner Gedanke.
Schöner Gedanke. Zur Ehrenrettung des Spiegels muss man ja sagen, also soweit ich weiß, sind da jetzt 2 Zahlungen von der Bill und Melinda Gates Foundation eingegangen. Die eine lag etwa bei 2,3, die zweite bei 2,7 Millionen Euro, also sind wir bei etwa 5 Millionen Euro. Mhm. Also ich gehe mal davon aus, dass die Produktion von Spiegel Online und Spiegel ein bisschen mehr kostet als 5 Millionen. Und außerdem ist immer, wenn ein Artikel in der globalen Welt erscheint, auch unten der Hinweis auf die Bill und Melinda Gates Foundation.
Ja, das stimmt. Aber auch ein schönes Weihnachtsgeld, also wenn es dann unten ankommt. Was ich aber nicht glaube. Wir machen weiter mit einer.
Aber es ist natürlich witzig, dass dieses Format hier, dieser, wo sind wir hier? Bei Plattform.
Ja.
Dass diese Plattform ja immer noch einen Namen benutzt, den wir nicht mehr verwenden dürfen.
Richtig.
Und das werden sie scheinbar bis in alle Ewigkeit tun.
Die sind nicht so schnell, ne? Ich weiß auch nicht. Nee. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir bei Wikipedia auch nur teilweise irgendwie umbenannt. Man weiß es
ja, nicht. Die orientieren sich am öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ehemalige Sowjetrepublik.
Die ehemalige Sowjetrepublik.
Die ehemalige.
SNA.
Wir machen weiter. Heute berichten wir übrigens aus dem ehemaligen Deutschen Reich.
Na, ach, ist, ja, das ist sogar zweifelsohne der Fall.
Schon.
Ja, ist richtig. So, wir machen weiter mit einer E-Mail von Gunnar. Und der schreibt, Zitat, das Gesundheitsministerium hat auf seiner Seite eine von ihm im Auftrag gegebene Studie über die Motivierung der bisher Ungeimpften veröffentlicht. Danach würde sich die Impfbereitschaft bei 56% in dieser Gruppe ändern, wenn ein Totimpfstoff verfügbar wäre. Das ist keine neue Erkenntnis. Es betrifft mehrere Millionen Menschen, denen dieser Schutz bislang verweigert wurde.
Weiter schreibt Gunnar, nach der Rhetorik der Pandemie der Ungeimpften könnte die Lage in den Kliniken jetzt also wesentlich entspannter sein. Wer trägt dafür die Verantwortung? War die Schmach zu groß, aus Schwellenländern Hilfe anzunehmen? Wie hätten sich die Geimpften bei freier Auswahl zwischen klassischem Tod-, Vektor- oder mRNA-Impfstoff entschieden?
Na, und Gunnar stellt also die These auf, ob nicht die wahren Impfverweigerer eigentlich in der Bundesregierung sitzen oder eben auch in Brüssel. In der schlimmsten Pandemie aller Zeiten, wie es ja heißt, wo eine Panikmeldung die nächste jagt, da müsste doch eigentlich jeder Impfstoff willkommen sein, der die ach so wichtige Impfquote nach oben treibt.
Die angesprochene Studie werden wir jetzt mal zeigen und wir verlinken sie auch unter diesem Video, dann können Sie sich selber einlesen. Veröffentlicht wurde sie am 18. Oktober 2021. Insgesamt wurden gut 3000 Personen befragt, die sich bisher nicht haben impfen lassen.
Interessant ist dabei auf Seite 8 eine Auswertung. 74% stimmen der Aussage voll und ganz zu, dass man sich nicht hat impfen lassen, weil die verfügbaren Impfstoffe nicht ausreichend erprobt seien. Und 15% stimmen dem eher zu. Ich meine, das sind 89%, die ja für leicht einem anderen Impfstoff eher vertrauen würden.
Aber es klingt mir nach dem Kimmich-Argument.
Ja.
Das ist doch jetzt obsolet. Nach dem
nur bei Herrn Kimmich.
Langzeitfolgen Papst Kimmich das vom Tisch gewischt hat. Hätte ich so nicht nochmal gemacht. Ja, ganze 70% stimmen also der Aussage zu, dass explizit die in Deutschland verfügbaren Vektor- und mRNA-Impfstoffe für sie gegen die Impfung gesprochen habe. Mit anderen Worten, möglicherweise könnte die Impfquote höher liegen, wenn man auch andere Impfstoffe ins Land geholt hätte.
Ja, warum bisher noch keine anderen Impfstoffe hier in Deutschland zugelassen sind, darüber lässt sich nur spekulieren. Die Europäische Arzneimittelbehörde, die lässt sich auch nicht so richtig in die Karten gucken. Politische Motive könnte man vermuten, übrigens von allen Seiten. Also ich meine, China, Russland, Kuba, diese Impfstoffe sind nicht bei uns zugelassen. Unsere sind wiederum nicht bei denen zugelassen. Und Russland hat sich ja jetzt nochmal zu Wort gemeldet, ganz aktuell, und hat gesagt, ach so, ja, wir haben da tatsächlich was übersehen, was wir der EMA hätten mitschicken sollen, beziehungsweise die hätten unsere Fabriken inspizieren sollen, und zwar irgendwie alle. Und das war nicht geschehen, soll aber jetzt wohl folgen.
Und das hat man jetzt wie viele Monate übersehen?
Ich weiß es nicht.
Also bei uns haben sie jedenfalls die Wahl, mRNA aus USA, mRNA aus USA und Deutschland oder Vektorimpfstoff aus den USA. Der Großbritannien-Impfstoff, der wird in Deutschland nicht mehr verspritzt. Ja, der Impfstoff vom französisch-österreichischen Unternehmen Valneva, wann der kommt, wissen wir auch nicht.
Nö. Da werden wir auch noch auf die Folter gespannt. Ein Weihnachtsgeschenk wird es wahrscheinlich nicht. Wollen wir noch mal auf die vergangene Folge 110 schauen. Da haben wir noch ein Versprechen offen gelassen, was wir Ihnen quasi noch schulden. Das reichen wir nach. Das hat ja Benjamin versprochen. Und da ging es um seine Meinung zum Ex-Regierungssprecher Steffen Seibert. Darum heute die Bundespressekonferenz, die Bundespresse und der liebe Steffen.
Also meine Oma hat mir beigebracht, wenn du nichts Gutes über einen Menschen sagen kannst, dann sag lieber gar nichts. Und Steffen Seibert, meine Güte, ich kenne den Mann nicht persönlich. Ich kann wahrhaftig nichts Gutes über ihn sagen. Deswegen, ich kann auch nichts Schlechtes über ihn sagen. Darum kann ich eigentlich gar nichts nachreichen.
So gar nichts? Doch. Los geht's. Steffen Seibert, der war über 10 Jahre lang Regierungssprecher und hat damit auch einen Rekord aufgestellt. Laut Wikipedia. Seibert hatte am Anfang wohl auch Schwierigkeiten, laut Wikipedia.
Seibert war enger Mitarbeiter und quasi das Sprachrohr der Kanzlerin. Über 10 Jahre beehrte er dann auch die Bundespressekonferenz und stand den Journalisten Rede und Antwort.
Naja, also er stand nicht wirklich, der saß und redete. Also er hat schon geredet, aber ohne Antwort hat eigentlich nichts gesagt.
Reicht er nach. Am Montag vor einer Woche war es dann soweit, da hat er sich von der Hauptstadtpresse verabschiedet.
Ich bin hier wirklich immer sehr gerne hergekommen. Das müssen Sie mir einfach glauben. Ich weiß, dass ich nicht immer so ausgesehen habe auf den Fernsehbildern. Das ist mir aus meiner Familie regelmäßig wiedergespiegelt worden. Das Dumme bei mir ist, dass wenn ich sehr konzentriert bin, ich auch sehr grimmig gucke.
Kein Problem, Herr Seibert. Dafür haben wir Verständnis.
Kein Problem, wie der Herr, so sein Geschehr. Steffen Seibert, Angela Merkel, Queen Elisabeth II.
Und unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel.
Kein
was
Bock
haben
auf
die,
nix.
Was haben die alle gemein?
Du meinst diesen Gesichtsausdruck? Diesen
ein Resting Bitch Face, wie man im Internet sagt, liebe Zuschauer.
Ja, das hat er wirklich gesagt, der Herr Seibert. Wenn Ihre Selbstdiagnose zutrifft, dann haben Sie einfach ein Resting Bitch Face.
Aber das ist natürlich nicht alles, über das wir heute mit Ihnen sprechen möchten. Uns geht es da um eine ganz andere Angelegenheit.
Nochmal kurz zur Erinnerung. Herr Seibert ist Vertreter der Bundesregierung vor der Presse. Er wird mit warmen Worten ja da jetzt verabschiedet und könnte jetzt auch eigentlich ganz entspannt seinen Hut nehmen. Könnte er. No. Am Ende, da ergreift er aber nochmal das Wort und spricht da vier Punkte an. Und einer der Punkte ist ein Appell an die Hauptstadtpresse, doch öfter die Bundespressekonferenz zu besuchen. Und seine Begründung?
Wir haben es hier immer wieder auch mit Vertretern internationaler staatlicher Medien zu tun oder deren Ablegern, die hier eine journalistische Freiheit nutzen, die sie bei sich zu Hause nicht gewähren, die dort unterdrückt wird. Es gibt gute Gründe, warum auch solche Medien hier zugelassen sind und warum sie Fragerecht haben. Und das unterstütze ich auch. Nur vergessen wir nicht, wie sie zu unserer Demokratie stehen und mit welchem Auftrag sie hierher kommen.
Rums, wow. Entschuldigung, Leute. Was hat Steffen Seibert eigentlich gegen die BBC?
Nochmal von vorne. Herr Seibert schwurbelt hier, ohne Namen zu nennen, von staatlichen Medienagenturen. Diese würden ja hier eine Freiheit nutzen, die sie in ihren eigenen Ländern nicht gewähren würden.
Kleine Einschränkung. Weder die BBC noch die türkische TRT oder SNA News entscheiden über die Pressefreiheit in ihren eigenen Ländern. Und noch eine weitere Einschränkung, Herr Seibert. Die Freiheit wird nicht genutzt. Die Freiheit ist kein Gebrauchsgegenstand, die kann sich auch nicht abnutzen.
Und Herr Seibert sagt ja ferner, er würde es unterstützen, dass diese Journalisten zugelassen sind.
Kleine Einschränkung, Herr Seibert, die Bundespressekonferenz ist ein Verein und der lädt Sie ein. Das betonen Sie an anderer Stelle ja auch ganz gerne. Sie brauchen also gar nichts unterstützen. Denn ausländische Journalisten von der BBC, von der türkischen TRT oder von SNA News brauchen Ihre Erlaubnis überhaupt nicht. Anders wäre es natürlich, wenn Sie sich weigern würden, uns unsere Fragen zu beantworten.
Aber das jetzt nur als Vorgeplänkel zu dem ganz großen Wurf des Regierungssprechers.
Nur vergessen wir nicht, wie Sie zu unserer Demokratie stehen. Und mit welchem Auftrag Sie hierher kommen.
Herr Seibert, mal unter uns beiden. Sind Sie ein Schwurbler? Sind Sie ein Verschwörungstheoretiker, der sich in dunklen Andeutungen ergeht? Was meinen Sie eigentlich mit diesen mystischen Andeutungen? Und wen meinen Sie? Welche Journalisten sind jetzt betroffen von dem, was Sie da gesagt haben? Sind das vielleicht die Kollegen der BBC? Oder reicht Ihnen die Pressefreiheit in Boris Johnsons Großbritannien? Oder sind das vielleicht die Kollegen der türkischen TRT? Oder reicht Ihnen die Pressefreiheit in der Türkei Erdogans? Oder sind das vielleicht die Journalistinnen und Journalisten von RT.de und SNA News? Oder reicht ihnen die Pressefreiheit in Putins Russland?
Und welche Journalisten meinen Sie eigentlich damit? Meinen Sie den Kollegen Florian Warwick von RT.de? Oder meinen Sie die Kollegen Paul Linke und Ludmila Kotlyarova von SNA News?
Oder meinen Sie vielleicht Marcel Joppa und Benjamin Golme? Und ganz entscheidend ist die Frage, in welchem Auftrag und mit welchem Auftrag sind wir eigentlich hier? Und Herr Seibert, was meinen Sie? Was ist denn eigentlich unsere Einstellung zur Demokratie unter uns? Was unterstellen Sie uns hier eigentlich?
Herr Seibert, auf die Gefahr hin, dass Sie jetzt denken, getroffene Hunde bellen. Mein Kollege hier, Benjamin Golme, ist so ein demokratischer Pitbull. Hatten wir vorhin erwähnt. Der lässt sich da überhaupt nichts gefallen, egal ob er getroffen ist oder nicht.
Herr Seibert, gerne werde ich Ihnen mein Verständnis von Demokratie mal erläutern. Fangen wir mal so an. In meiner Demokratie darf ich sagen, was ich denke. Ich darf denken, was ich sage. Und dafür, was ich denke und sage, brauche ich keine Angst haben, meine Arbeit zu verlieren. Und wissen Sie, ich muss auch keine Angst haben, dass mein Auto angezündet wird. Ich muss auch keine Angst haben, dass ich auf dem Weg zu einer Demonstration, einer angemeldeten Kundgebung in diesem Land ins Koma geprügelt werden. Davon muss ich keine Angst haben. Ich muss auch nicht befürchten, dass mein Geschäft, wenn ich selbstständig bin, von einem Internetmob so lange runterbewertet wird, bis ich mein Geschäft schließen kann. Und wissen Sie, Herr Seibert, in meiner Demokratie werden Omas auch nicht von Polizisten am Hals von vorne nach hinten auf den Boden geschleudert. In meiner Demokratie dulde ich keine blanke Polizeigewalt, die dazu noch überflüssig ist und gegen jede Grenzen der Verhältnismäßigkeit. Und sollte so etwas in meiner Demokratie mal vorkommen, wissen Sie, was ich dann mache? Dann setze ich mich vor die Bundespressekonferenz und sage, das waren schlimme Szenen. Und ich wünsche dieser Frau, die am Hals gepackt wurde, alles Gute. Ich hoffe, das kommt nie wieder vor und wir werden hier ein entsprechendes Dienstverfahren führen. Das stelle ich mir in meiner Demokratie vor, Herr Seibert. Und wissen Sie was? In meiner Demokratie dürfen Menschen demonstrieren. Da gibt es auch kein Ansammlungsverbot. Und jetzt kommt's, halten Sie sich fest, Herr Seibert, in meiner Demokratie dürfen Menschen in München auf einer Bank ein Buch lesen.
Nein. Und in seiner Demokratie übrigens, da wäre eine Impfung auch freiwillig. Das nochmal am Rande. Und wenn einzelne Menschen angegriffen werden, ihnen Bösartigkeit unterstellt wird oder sogar Dummheit, nur weil sie gegen eine freiwillige Impfung sind oder diese freiwillige Impfung nicht annehmen, dann würde der Regierungssprecher von Benjamins Demokratie sich vor diese Menschen stellen. Er würde sie auch verteidigen, genauso wie Benjamins Kanzler oder Benjamins Bundespräsident. Und wenn Benjamins Kanzler sagen würde, ich bin auch der Kanzler der Ungeimpften, dann wäre das mehr als ein Lippenbekenntnis, es wäre ehrlich.
Und wissen Sie was, Herr Seibert? Mal was ganz Persönliches. In meinem Leben habe ich ja jahrelang als Kellner gearbeitet und als Host oder auch Hostess. Und in diesen Tätigkeiten habe ich einiges gesehen in der Berliner Republik. Unter anderem war ich im Arbeitsministerium. Ich war im Gesundheitsministerium, ich war im Außenministerium. Ich habe hinter die ein oder andere Kulisse geblickt, vor der Sie immer Ihr Schauspiel aufführen. Ich habe quasi der ganzen Berliner Republik die Häppchen serviert. Und dann habe ich Ihnen Ihr Bier gebracht. Erst das erste Bier, dann das zweite Bier, dann das dritte, vierte, fünfte, sechste, das siebte und auch das achte Bier habe ich Ihnen gebracht. Und Herr Seibert, vielleicht kennen Sie das. Das achte Bier ist manchmal genau das, was schlecht ist. Und wenn Sie oder Ihre Kollegen aus dem Bundestag oder aus den Behörden dann das achte Bier fallen lassen und das in Scherben zerbricht, dann werden Sie sagen, meine Güte, Scherben bringen Glück. Und wissen Sie, was ich sage? Ist doch kein Problem. Das mache ich weg. Das mache ich doch gerne. Herr Seibert, das habe ich getan. Und wissen Sie, was ich damals gedacht habe? Da saufen und fressen diese hoch- und überbezahlten Politiker und Behördenmitarbeiter, diese Beamten, die saufen und fressen sich hier voll auf meine Steuerzahlerkosten, die ich dafür auch noch bezahlen muss. Oder noch besser, das ist ein Lobbyempfang und die zahlen gar nichts. Ich zahle auch nichts, das zahlt die Lobby. Und das geht jeden Abend so. Berliner Republik 2019, können Sie sich erinnern, wie fett Sie geworden sind? Alle sind Sie fett und glücklich gewesen, weil Sie jeden Abend gratis saufen und fressen konnten. Das waren damals meine Gedanken. Die würde ich heute natürlich so nicht mehr formulieren.
Nein.
Das würde ich heute viel höflicher tun. Aber eins kann ich Ihnen sagen. Ich kann Ihnen auch meine Rechnung zeigen. So viel Steuern muss ich ja nicht zahlen. Ich habe nichts verdient. 12 Euro die Stunde habe ich als Kellner bekommen. Als Selbstständiger. Davon musste ich dann noch meine Krankenversicherung privat zahlen. Davon hätte ich dann auch noch für die Rente vorsorgen sollen. Für den Fall, dass ich erwerbsunfähig bin. Für meinen Urlaub, für meine Krankheit. Das hätte ich alles tun sollen. Und wissen Sie, da kommen die Gedanken her. Und Herr Seibert, eins habe ich mir noch aufgespart für Sie. Hören Sie sich das ganz genau an. In meiner Tätigkeit als Host und als Kellner habe ich 2 Ihrer Vorgänger getroffen. Und wissen Sie, wo die gelandet sind? Bei der Deutschen Bank und bei Volkswagen. Also ich mache mir keine Sorgen um Sie. Und Herr Seibert, vielleicht kenne ich dieses Land einfach ein bisschen besser als Sie. Vielleicht kennen wir auch 2 unterschiedliche Länder. Vielleicht gibt es da ein Deutschland, in dem Sie leben und ein Deutschland, in dem ich lebe. Aber eins sage ich Ihnen, die Demokratie, in der ich lebe, die hat ihre klitzekleinen Schwächen und ich werde nicht müde werden, diese klitzekleinen Schwächen hier auf den Tisch zu bringen.
Und lieber Herr Seibert, jetzt sagen Sie mal, welcher Auftrag hat denn jetzt dieser Kerl hier, der Benjamin? Ich meine, Sie haben noch nicht eine einzige Redaktionskonferenz von uns miterlebt. Sie wissen überhaupt nicht, wie diese Sendung hier vorbereitet wird. Und Sie unterstellen uns dunkle Motive? Gut, lassen Sie uns ruhig über Deutschland sprechen. Da kennen Sie sich ja anscheinend ein bisschen besser aus. Dem Land des Qualitätsjournalismus, der Meinungs- und Pressefreiheit, in dem man konzentriert seine Arbeit machen kann und fair behandelt wird. Außer man heißt zum Beispiel Professor Mertens und ist Präsident der Ständigen Impfkommission.
Ihre Empfehlungen in Anführungsstrichen heute, sind die Eltern so schlau als wie zuvor? Warum nicht eindeutiger? Warum fehlen Ihnen die Daten?
Und wir hatten
aber eine Million, stimmt das nicht?
Also
Zweitimpfung, das ist ja eine ganze Menge. Also das melden jedenfalls die amerikanischen Behörden. Und darauf berufen sich auch amerikanische und deutsche Virologen.
Und wir wissen sehr genau seit vielen Jahren, dass es da eine erhebliche Verzögerung bei den Meldungen gibt. Im Augenblick
hat Aber was wir ja wissen, ist, dass Covid auch bei Kindern Schäden hervorrufen kann. Und das Moment, die das Virus regelrecht durchseucht. Das Problem ist, dass sie auch beim Boostern ja eher zögerlich waren. Und auch bei der Empfehlung für die Schwangeren, die ein erhöhtes Risiko haben für schwere Verläufe und auch mit einschließlich Fehlgeburten und Ähnlichen.
Sie stellen viele Fragen, lassen aber wenig Antworten zu.
Entspannter Qualitätsjournalismus aus dem Hause ZDF. Marietta Slomka, aus welcher Anstalt ist Steffen Seibert noch gleich in das Amt des Regierungssprechers gewechselt?
Aus dem ZDF.
Und Herr Seibert, wir hätten dann noch ein Video für Sie. Und dann beantworten Sie bitte meine Frage, in welchem Auftrag arbeitet Ihrer Ansicht nach Marietta Slomka?
Und dieses Video, das stammt vom 7. Dezember. Gesundheitsminister Jens Spahn sagt, eine Impfpflicht müsse gründlich diskutiert werden.
Finde ich, bei so einer grundsätzlichen Debatte darf man die auch ruhig mal von allen Aspekten beleuchten. Denn da geht es wirklich um ein sehr grundsätzliches Verhältnis von Staat und Bürgern, von Freiheit des Einzelnen und Verantwortung für die Gesundheit des anderen.
Nun haben wir jetzt im Moment nicht so wahnsinnig viel Zeit für Debatten, während die Krankenhäuser in die Knie gehen und Menschen sterben und Ärzte auf Impfstoff warten.
Ich meine, ist doch okay. Kann man so machen. Aber dann nennt es doch einfach nicht ZDF heute, sondern nennt es ZDF Slomka denkt. Oder dann veröffentlicht das doch nicht auf dem YouTube-Kanal ZDF heute Nachrichten, sondern auf dem YouTube-Kanal ZDF Slomkas Meinung. Oder noch besser, macht doch einfach eine Satire-Sendung draus. Ja. Wie Basta Berlin. Ich meine, das geht passt. Immer.
Ja, eigentlich am besten. Richtig. Und ein Video haben wir noch für Sie, Herr Seibert. Wieder von den beiden, die wir ja gerade schon gesehen haben. Und es geht um die Frage, wie eine Impfpflicht durchgesetzt werden könnte.
Das gilt natürlich für alle Pflichten, dass die irgendwie umgesetzt werden, dass auch nicht an jeder Ecke ein Polizist steht, der irgendwas kontrolliert. Aber Sie haben zum Beispiel im Interview mit dem Spiegel gesagt, ja, da kann man sich schon vorstellen, wie dann die linken Politikerin und Impfgegnerin Sarah Wagenknecht von der Polizei abgeschleppt wird. Das ist doch Quatsch. Also es geht doch nicht um einen Impfzwang. Wieso erzählen Sie sowas? Da würden dann Leute von der Polizei abgeschleppt. Das stimmt doch gar nicht.
Das stimmt doch gar nicht. Das ist doch Quatsch. Das kann doch gar nicht sein.
Nein.
Da kommt doch nicht die Polizei. Da kommt doch auch keiner ins Gefängnis. Lieber Steffen, liebe Marietta, gucken wir doch mal, weswegen man so ins Gefängnis kommen kann. GEZ-Verweigerer.
Mann 53 sitzt seit Monaten im Gefängnis, weil er Rundfunkbeitrag nicht bezahlt. Es ist eben kein Quatsch. Ja? Es könnte eben ja doch stimmen. Hm? Und Frau Slomka, nur weil Sie sich das irgendwie nicht vorstellen können, kann es trotzdem passieren. Und ich meine, wenn Sie über lange Zeit nicht zahlen, dann können Sie Probleme bekommen, dann könnten auch die Mühlen des Gerichts anfangen zu mahlen und genau dann könnte auch tatsächlich in letzter Instanz Gefängnis drohen. Das jedenfalls ist diesem Mann passiert, der für das ZDF-Programm nicht zahlen wollte.
Und es passiert auch Jahr für Jahr Menschen, die ohne Fahrschein in Bus und Bahn unterwegs sind. Die sitzen dann im Gefängnis. Willkommen in der Realität. Und wissen Sie was? Das ist für mich ein weiteres Indiz dafür, dass Sie, Herr Seibert, und Sie, Frau Slomka, nicht in der gleichen Realität leben, wie ich das tue. Aber ich lasse Sie gerne noch einmal Einblick nehmen in meine Realität. Frau Slomka, ich werde Ihnen meinen Impfstatus nicht sagen, weil Sie das überhaupt nichts angeht. Aber eins kann ich Ihnen versprechen. Mein letzter Restaurantbesuch war im Oktober 2021. Da saß ich beim Griechen. Nicht im Griechen, sondern vor dem Griechen, draußen an einem Außentisch, als Einziger. Weil mein Impfstatus einfach nicht gereicht hat, dass ich drin sitzen darf. Und dann kam also meine Grillplatte und die war nach 3 Bissen kalt und hat richtig beschissen geschmeckt. Das ist meine Realität gewesen.
Ja, und viele unserer Zuschauer oder auch Freunde, die können ihre Weihnachtsgeschenke leider nur an der Tankstelle holen, weil sie in die normalen Läden leider nicht rein dürfen. Wobei manche wohl nicht mal mehr zur Tankstelle gehen, weil dank der Inflation ist der Sprit einfach zu teuer zum Leben geworden. Eine gute Freundin von mir war vor ein paar Wochen tanken an der Raststätte und musste 100 Euro zum Volltanken zahlen und die hat wirklich Tränen vergossen. Das ist die Realität.
Und wenn man Pech hat, dann sitzt man zu Hause in einer kalten Wohnung. Denn auch die Heizung ist ja verdächtig teuer geworden. Vielleicht überspitzen wir ein kleines bisschen. Aber wissen Sie was? Wenn man nicht mehr in der Wohnung sitzen kann, man kann ja auch nicht mal mehr in der Bahn sitzen, weil man nicht geimpft ist. Und das nächste Testcenter ist vielleicht nicht direkt vor der Haustür. Das nächste Testcenter ist vielleicht gar nicht in der nächsten Stadt. Das nächste Testcenter ist definitiv nicht in dem Dorf, in dem Sie wohnen. Und jetzt halten Sie sich mal fest, ich lasse Sie mal ein kleines bisschen in die Realität von ungeimpften Menschen blicken. Stellen Sie sich vor, Sie leben in einem Dorf mit 700 Einwohnern und Sie wollen zur Arbeit. Und Sie müssten eigentlich den Bus nehmen um 6 Uhr morgens, damit Sie pünktlich um 8.30 Uhr ankommen auf Ihrer Arbeit. Jetzt ist aber leider Montag und Sie müssten sich testen lassen. Wo sollen Sie das denn machen? Herr Seibert, Frau Slomka, in unserer Demokratie hat dieser Dorfbewohner möglicherweise gar nicht die Chance, sein Dorf zu verlassen, ohne sich illegal zu machen.
Und wissen Sie, Frau Slomka, was Menschen in Berlin passiert, die keine Wohnung haben? Die Frage geht übrigens auch an Sie, Herr Seibert. Ich meine, Sie wohnen ja in Berlin. Wissen Sie, die haben dann keine Wohnung. Und wissen Sie, was passiert, wenn die jetzt Zuflucht auf so einem Bahnsteig suchen wollen?
Ja, dann kommt der Sicherheitsdienst und der kontrolliert dann den 3G-Status. Und wenn der Wohnungslose den 3G-Status nicht nachweisen kann, dann fliegt er raus. Berliner Zeitung, 3G in Berlin, Senat verbannt Obdachlose von Bahnsteigen. Und der Sicherheitsdienst kann dann gegen den Wohnungslosen auch eine Vertragsstrafe erlassen. Wenn er weder 3G-Status hat, noch eine Maske getragen hat, dann kostet das beispielsweise 100 Euro. Und wenn der Sicherheitsdienst dann noch die Polizei holt, dann kann auch noch ein Bußgeld von Vater Staat dazu kommen.
Was, warum hat denn der Wohnungslose keinen Impfpass? Also das ist ja wohl ein starkes Stück. Ja gut, ich meine, die Strafe, die kann er natürlich jetzt auch nicht zahlen. Ach Mensch, wie schade, das ist ja aber auch blöd. Aber glücklicherweise gibt's da noch eine Möglichkeit.
Frau Slomka und Herr Seibert, das ist die gute Nachricht. Wenn er nämlich nicht bezahlt, dann kommt er vielleicht ins Gefängnis. Und dann ist er ja nicht mehr obdachlos.
Ach klasse, Mensch.
Und das, Herr Seibert, das denke ich über unsere Demokratie. Und dafür brauche ich keinen Auftrag. Dafür brauche ich bloß mein Herz und ein kleines bisschen Empathie.
Und ich finde, wir machen mal was Außerplanmäßiges. Diesen Beitrag vom, was war das?
Berliner Zeitung?
Berliner Zeitung, den schreddern wir jetzt schon. Den schreddern wir jetzt schon, weil der hat uns wirklich aufgeregt. Und ich finde, es ist völlig richtig, da jetzt einfach mal diese völlig absurde Entscheidung eines rot-rot-grünen Senats mal auch außerplanmäßig zu schreddern. Vielen Dank dafür. Ja. Hui. Aber die Ära Seibert, die geht ja jetzt zu Ende. Die Ära Merkel ist auch schon zu Ende gegangen. Unfassbar, dass da draußen tatsächlich ja noch Hunderttausende von jungen Menschen unter 16 Jahren rumlaufen, die nie eine andere Kanzlerin erlebt haben als Angela Merkel.
Ja, weil meinst du, die interessieren sich schon so mega für Politik? Also mit 15 Jahren? Bei mir fing es kurz danach an.
Ja, also für Politik habe ich mich zumindest immer schon so ein bisschen interessiert. Also ich wusste, wer damals Kanzler war. Das war Kohl, das war auch schon lange der Fall. Ich wusste, wer die Regierung stellt. Das war auch schon lange der Fall. Und ich komme aus einem SPD-Wählerhaushalt. Das prägt.
Ja, und jetzt sind da ja auch die jungen, frechen, hippen Grünen. Die wollen die jungen Wähler natürlich in Scharen von sich begeistern. Aber da gibt es ja dann auch noch die junge, hippe FDP. Und dann gibt es auch noch den jungen Kevin Kühnert und die Kevin Kühnert-SPD.
Ja, und selbst wenn die Jugend von heute sich nicht so sehr möglicherweise um die Politik kümmert, die Politik hat ein ganz starkes Auge im Moment auf die Jungen hier in der Republik. Also zumindest wenn es ums Impfen geht und um das Befolgen von Maßnahmen. Denn die, deren Erkrankungsrisiko eigentlich so am niedrigsten ist, die werden besonders in den politischen Fokus genommen.
Ja, jetzt kommt doch Omikron.
Na.
Und Omikron haut nicht nur die Omi, sondern auch den Enkel um. Hast du schön gesagt. Also Benjamin, hast du schön gesagt. Benjamin, hast du schön geschrieben, Marcel. Ja, so sagt es jedenfalls ganz unmissverständlich unser neuer Gesundheitsminister Karl Lauterbach vor einer Woche im Heute-Journal. Die Frage von Frau Slomka.
Ja.
Schon wieder?
Ja, ja.
Er ist ja echt ein Hans Dampf in allen Gassen. An den Minister die Frage lautete, bitte.
Ja, Zitat. Sie waren vor allen Dingen auch immer sehr vorsichtig, was Kinder angeht und haben gesagt, wir dürfen Corona bei Kindern nicht verharmlosen. Sie haben jetzt aber einen STIKO-Chef, der sagt, ich würde meine Kinder eher nicht impfen. Für Kinder ist das harmlos. Was sagen Sie als Gesundheitsminister dazu jetzt in der neuen Position?
Also das ist eine unglückliche Positionierung gewesen von Herrn Mertens. Ich glaube, er ist auch aus dem Zusammenhang da heraus also zitiert worden. Ganz klar ist Folgendes zu sagen. Wir müssen davon ausgehen, dass also gerade die Omikron-Variante für Kinder besonders bedrohlich ist. ist. Das ist leider so, dass die Omikron-Variante sich nicht nur schneller verbreitet, sondern leider auch Kinder stärker befällt und somit auch zu mehr Krankenhauseinweisungen führen wird. Das heißt, wir müssen hier vorbauen.
Ja, und mit vorbauen meint der Minister, dass es dringend eine STIKO-Empfehlung zur Impfung von 5- bis 11-Jährigen geben müsse. Aber wie kommt Lauterbach denn dazu, von so einer hohen Gefährlichkeit durch Omikron zu warnen?
Naja, der hat mal wieder eine Studie gelesen und die sehr wahrscheinlich wieder mal fehlinterpretiert. Doof gelaufen. Also die Studie, die wurde übrigens von mehreren Wissenschaftlern am 5. Dezember vorab publiziert und danach in Auszügen bei einer Tagung der WHO präsentiert. Dort trägt die Zusammenfassung übrigens den Titel »Omikron breitet sich aus, aber schwere Fälle bleiben in Südafrika gering«.
Tatsächlich standen für die Erhebung nur wenige Daten zur Verfügung. Es ist ja auch noch eine neue Variante. Und die Daten, die veröffentlicht wurden, weisen auf einen eher milden Verlauf bei Omikron hin. Sehr viele Patienten, auch viele Kinder und Jugendliche, wurden nämlich erst im Krankenhaus positiv auf SARS-CoV-2 getestet. Die waren eigentlich aus anderen Gründen eingeliefert.
Ja, und mehr noch, der Anteil der asymptomatischen und milden Erkrankungen sei nach ersten Beobachtungen sogar sehr viel höher als bei früheren Wellen. Der Befund Corona sei also ein Nebenbefund gewesen.
In Wahrheit ist es also falsch, wenn man sagt, wir haben eindeutige Erkenntnisse dafür, dass die Kinder jetzt stärker betroffen sind und viel größer betroffen sind als in den früheren Wellen. Im Gegenteil, gibt es auch Indizien dafür, dass das gar nicht der Fall ist. Aber wissen Sie, wovon junge Leute hier in Deutschland jetzt besonders betroffen sind? Überproportional von Husten, Schnupfen, Fieber und Bronchitis. NTV schreibt am vergangenen Samstag: Heftige Nachholerkrankungen, viele Atemwegsinfekte bei jungen Leuten.
Ja, die Zahl der Atemwegsinfekte geht immer noch durch die Decke. Nicht nur bei Kindern, sondern auch bei jungen Berufstätigen. Das hat nämlich die Krankenkasse Barmer bei einer Auswertung der Krankschreibungen ihrer Versicherten ermittelt.
Und wenn ich das hier richtig lese, dann waren beispielsweise in der 3. Novemberwoche 51 von 1000 Berufstätigen unter 20 Jahren betroffen. Hm. Wissen Sie, was da die 7-Tage-Inzidenz wäre?
5100. Genau, also nochmal, 5100 pro 100.000 Einwohner innerhalb von 7 Tagen in dieser Altersgruppe. Und jetzt halten Sie sich mal fest, was die offizielle Begründung für diese hohen Zahlen ist.
Der Winter?
Nein, es wird darauf zurückgeführt, dass es durch Maskentragen oder Abstandsgebote wenig Kontakt zu Erregern gab und somit das Immunsystem kaum trainiert wurde. Daher wurden die Infektionen eben nachgeholt, zum Teil mit einem schweren Verlauf.
Aber jetzt denken wir nochmal weiter. Vor einem Jahr war Lockdown. Die jungen Leute haben sich weniger getroffen und sie haben Maske getragen. Jetzt kommen die Atemwegserkrankungen stärker als je zuvor zurück. Heißt das jetzt im Umkehrschluss, dass die Jugendlichen sich nicht mehr an die Maßnahmen halten?
Naja, oder es heißt, sie halten sich vielleicht an die Maßnahmen, aber die Atemwegserkrankungen, die jetzt kommen, die sind einfach ansteckender und stärker. Also zumindest führen sie ja bei Jugendlichen anscheinend zu deutlich mehr Krankheitstagen. Denn im RKI-Wochenbericht steht in der gleichen Novemberwoche eine 7-Tage-Corona-Inzidenz bei den 15- bis 19-Jährigen von rund 550. Viele davon sicherlich asymptomatisch.
Und demgegenüber also eine 7-Tage-Inzidenz von 5100 symptomatischen Atemwegserkrankungen. Klar, die Altersgruppen kann man nicht 1:1 vergleichen, aber die Zahlen können ja durchaus nachdenklich stimmen.
Also uns schon. Sie wahrscheinlich auch. Nur wenn Herr Lauterbach nachdenkt, dann kommt er halt zu dem Ergebnis, müssen wir sie halt impfen lassen. Wahnsinn. Mir geht übrigens den ganzen Tag schon dieses Lied durch den Kopf. Du hast den Impfstoff vergessen, Karl Lauterbach. Also eine ganz fiese Meldung zum Start des neuen Gesundheitsministers.
Ja, ja, mal abwarten, wie die Sache sich weiterentwickelt. Also Karl macht die Impfventur und findet nichts.
Nichts.
Nee, also einfach. Und dann sagen sie, hör dir mal Klaus Holitschek an. Mhm. Die Pressekonferenz, die der bayerische Gesundheitsminister und ja auch der Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz gestern gegeben hat. Also für uns ist gestern Dienstag. Ich wollte sie heute im Radio spielen, wir hatten keine Zeit mehr. Mhm. Der Mann klingt wie der Pressesprecher von Karl Lauterbach. Und dann hat der Bundesgesundheitsminister ja dargelegt und dann sind wir dann alle gefolgt. Also wir haben das eigentlich so entschieden, weil der Karl Lauterbach hat das überzeugend dargelegt. Der hat ja vorher mit seinen Experten gesprochen. Ist kein Scherz. Gucken Sie sich das an. Ist verfügbar. Klaus Holleczek, Dienstag, der 14.12.2021. Klingt wie der Pressesprecher vom Bundesgesundheitsminister.
Naja, und ich meine, heute haben wir Mittwoch bei der Aufzeichnung hier. Heute hat ja Olaf Scholz, Ihr Kanzler und unser Kanzler, seine erste Regierungserklärung gegeben. Und eigentlich hat er doch vor wenigen Tagen noch gesagt, er sei eben der Kanzler auch der Ungeimpften von allen. Aber Entschuldigung, was ich da heute gelesen habe. Ich hab das Zitat nochmal mitgebracht, bevor ich es falsch wiedergebe. Und wir wollen hier wirklich nichts falsch wiedergeben. Er sagte, wo habe ich es? Hier, genau. Es ging darum, was ist denn eigentlich mit den Leuten, also es hätte sich ja bisher jeder impfen lassen können und auch die vulnerablen Gruppen, da hätte sich jeder boostern lassen können. Und dann sagt er, Zitat, dann hätten wir die Pandemie jetzt im Griff. Dann würden wir jetzt alle mit unseren alten Freiheiten und unseren Familien und Freunden eine besinnliche Vorweihnachtszeit erleben. Also Entschuldigung, ich glaube, dass das nicht so ist. Wir können in andere Länder schauen, mit anderen Impfquoten. Wir können auf das politische Versagen der vergangenen Monate, wo auch die SPD in der Regierung ist, schauen, was da vielfach versäumt wurde. Und Entschuldigung, ich glaube nicht, dass das anders gekommen wäre. In der politischen Logik.
Das ist jetzt übrigens, also für Herr Seibert, der die Sendung jetzt vielleicht zum ersten Mal schaut, das ist jetzt eigentlich der Moment, wo wir langsam versöhnlich werden und das Ganze ausklingen lassen.
Das machen wir mit einem Webtipp.
Ja, da sind wir aber noch nicht. Mhm. Wir sprachen ja heute über Demokratie, Herr Seibert. Kann ich gerne noch einen kleinen Aspekt zu sagen. In meiner Demokratie würde ich die Politiker wahrscheinlich direkt aus dem Amt jagen, die mir Anfang September versprechen, es wird keine Impfpflicht geben. Und zwar gar keine Impfpflicht. Und dann gibt es auf jeden Fall eine Impfpflicht für Berufsgruppen und diskutiert wird die allgemeine Impfpflicht. Und das haben sie dann keine 3 Monate später so entschieden. Das fände ich schon mal ziemlich verdächtig. Und ich muss sagen, Julian Reichelt, ja, der Journalistengott habe ihn selig. Julian, bei uns ist immer ein Platz für ein Praktikum frei, ist kein Problem. Der hat was Gutes getwittert. Er hat sinngemäß getwittert. Wann entschuldigt ihr euch eigentlich mal für diese Lüge bei den Millionen Menschen, die das vorhergesagt haben, bei uns beispielsweise und bei unseren Zuschauern? Mhm. Wir haben gesagt, eine Impfpflicht wird zumindest durch die Hintertür kommen. Dann war sie durch die Hintertür da und dann kam sie sogar mit der Dampframme durch die Vordertür.
Hat nicht selbst Wolfgang Kubicki da jetzt für gestimmt? Also zumindest für die Impfpflicht in gewissen Bereichen. Der war doch eigentlich der härteste Kritiker. Ich weiß ja nicht. Also.
Und noch was. Wenn Olaf Scholz überall rumläuft und sagt, 30 Millionen Impfungen bis Weihnachten, das wollen wir schaffen. Und dann wird aus diesem Weihnachten auf einmal Jahresende. Ja. Und wir können es belegen. Vorgestern stand in der Zeitung noch 30 Millionen Impfungen bis Weihnachten. Und heute steht bei NTV 30 Millionen Impfungen bis Jahresende. Dann ist das einfach.
Hat ein Geschmäckle, gell?
Ich sag jetzt nichts mehr. Das ist das versöhnliche Ende.
Das ist das versöhnliche.
Lassen Sie uns tanzen.
Genau, und damit kommen wir jetzt zum Webtipp. Und Sie kennen vielleicht dieses Danser Encore. Das ist ja ein Lied des französischen Künstlers Kadour Haddadi aus dem Jahr 2020. Im Jahr 2021 hat es große Bekanntheit erlangt, weil dazu so Flashmob-Aktionen gemacht wurden.
Mit diesem Lied hatte der Musiker dann im Frühjahr 2021 gemeinsam mit anderen Künstlern in mehreren französischen Städten zum Tanzen auf der Straße aufgefordert. Dabei wurden dann Menschen also in Flashmob-Aktionen zum Mittanzen und Mitsingen ermutigt.
Und genau das wollte jetzt eine Künstlergruppe hier aus Berlin auch machen. Geschrieben hat uns der Atti, der ist nämlich einer dieser Künstler, der da mitspielt. Sie haben also die Botschaft des Liedes ins Deutsche übersetzt und da hören wir jetzt mal rein.
Wir sind die Vögel auf der Reise, unterwegs im freien Geiste, wollen alle nicht gehorsam sein. Wir fallen nicht auf eure Lügen rein. Unsere Stimme kriegt ihr niemals klein. Denn abends in der Tagesschau verkündet wird der Super-GAU. Wollt ihr uns weiter unterdrücken? Wir werden uns für euch nicht bücken. Wir haben einen geraden Rücken.
Jetzt ist Zeit. Wir wollen alle wieder tanzen gehen und unsere Herzen zueinander drehen. Wir wollen uns wieder in die Arme nehmen. Oh ja, 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 jetzt ist Zeit. Wir wollen alle wieder tanzen gehen und unsere Herzen zueinander drehen. Wir wollen uns wieder in die Arme nehmen.
Danser Encore Berlin, die Berliner Version von Danser Encore, von einigen Künstlern hier aus der Hauptstadt neu aufgelegt. Wir werden das natürlich sehr gerne auch unter diesem Video beim Webtipp dann nochmal verlinken.
Und wie immer gilt, wir müssen uns ja nicht mit jeder Textzeile identifizieren. Mhm. Aber grundsätzlich haben sich da Menschen sehr viel Mühe gegeben und ist doch was sehr Beschwingtes bei rausgekommen.
Definitiv. Und jetzt kommen wir trotzdem nochmal zum Schreddern. Und nur weil, wie gesagt, ich habe mich da wirklich sehr drüber aufgeregt, deswegen nochmal ein anderer Artikel über diese 3G-Regelung auf den Bahnsteigen, auch für Obdachlose in der Hauptstadt. Die Bild-Zeitung hat getitelt: Das ist absolut scheiße. Das sagen Obdachlose zur U-Bahn-Verbannung. Den möchte ich sehr gerne auch nochmal zum Schreddern anreichen. Auf dem Bild sind ein paar Obdachlose auch zu sehen, die ja die Maske tragen. Da wird es jetzt bestimmt den ein oder anderen Maßnahmenbefürworter geben, der sagt: Ja, aber die tragen die nicht richtig. Gucken Sie sich mal in der Berliner Bahn um, die trägt keiner richtig. Außer Herr Golbe. Außer Herr Golbe. Aber du hast auch diese teure Variante. Ne?
Herr Joppa, ich dachte, wir sind jetzt fertig.
Nee, wir haben
ich könnte dir jetzt nämlich noch ein Foto von Karl Lauterbach zeigen, der bei der Zeremonie der Vereidigung von Bundeskanzler Scholz die Maske so und so getragen hat. Und zwar nicht so, wie man sie tragen soll, weil wir nämlich zufällig das gleiche Maskenmodell tragen, Herr Lauterbach und ich. Wobei Herr Lauterbach, das können Sie sehen, er trägt das rote Bändchen. Das deutet darauf hin, dass er eine 3M-Aura FFP3 hat. Und ich habe nur die FFP2 mit dem blauen Bändchen.
Er hat aufgerüstet, kann man so sagen.
Das kann man wohl sagen. Ich weiß nicht, ich hole das nochmal raus, das Foto, und zeige ich Ihnen mal, wie man das eigentlich trägt und wie Karl Lauterbach das trägt.
Wir haben aber trotzdem noch was zum Schreddern. Und das haben wir kurz vor der Sendung gefunden. Eigentlich, weil es ein Tweet gewesen ist von einer österreichischen Ärztin. Also Servus und schöne Grüße nach Österreich. Da soll es, zumindest laut des Tweets, so sein, dass Kinder, die jetzt auf Omikron positiv getestet wurden, dass deren Mitschüler alle in die Quarantäne müssen. Und das Kind natürlich. Und zwar für 14 Tage. Raustesten ist nicht. Und am besten noch mit Maske zu Hause. Wie sieht denn Weihnachten da aus?
Alleine auf dem Zimmer.
Und Essen unterm Schlitz durch. Ja, herrlich. Ob die Weihnachtsgans da, weiß ich jetzt nicht. Und da haben wir uns gedacht, stimmt das? Das kann doch nicht stimmen. Doch. Und da haben wir einen Artikel vom ORF.at. Schärfere Quarantäne bei Omikron in Schule. Und das ist genau das. Glücklicherweise gibt es in Österreich die Möglichkeit, seine Kinder im Moment nicht in Präsenz zur Schule zu schicken. Wenn ich da aber auf neueste Artikel aus Deutschland gucke, wo gestanden hat, dass die Grundschulkinder in Deutschland so schlecht Deutsch und Mathe können wie überhaupt noch gar nicht, dann ist das auch nicht immer die beste Variante, die Schüler zu Hause zu lassen.
Sagt Vater Marcel Joppa.
Vater Abraham.
Genau. Das war's für heute. Aber wir kommen wieder, keine Frage. Und zwar schon kurz vor dem Heiligen Abend.
Ja, unsere Weihnachtsausgabe am 23. Dezember. Wollen wir mit Ihnen ein bisschen besinnlich sein, Geschenke auspacken und ein bisschen Quatsch machen. Und dann wollen wir Sie aber auch an Silvester nicht ganz alleine lassen. Das heißt, am 30.12., am Basta-Donnerstag, gibt's auch eine Silvester-Ausgabe. Aber ein bisschen tapfer müssen Sie jetzt trotzdem sein, weil am 6. Januar sind wir nicht da. Also da werden wir eine Woche ausfallen, sondern erst wieder am 13. Januar.
Und schreiben Sie mir Ihre guten Vorsätze. Das würde mich mal interessieren. Ja. Ich meine, ich habe mich ja so selbst optimiert. Bei mir gibt es ja nichts mehr zu verbessern. Raucht nicht mehr, trinkt nicht mehr, macht jeden Morgen Gymnastik. Was könnte schöner sein?
Schreiben Sie
außer Herr Joppas Lifestyle. In die Kommentare. Schöne Idee.
Genau. Ja. Ne? Schön in die Kommentare hier unter dem Video mal schreiben. Was sind eigentlich Ihre guten Vorsätze? Genau. Und ich würde sagen, damit sind wir eigentlich auch schon drin.
Das war's für heute. Also, mein Name ist Benjamin Golme. Bleiben Sie demokratisch.
Mein Name ist Marcel Joppa. Bis dahin und tschüss.